mit Oliver Bayer.
Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie einladen auf eine Reise, wohlgemerkt. Keinen Urlaub, auf eine Reise. Ein Mensch hat vor ein paar Jahren beschlossen, für 14 Monate alles hinter sich zu lassen. Er spricht mit seiner Vorgesetzten darüber, wie es ist, seinen Job kurzfristig ruhen zu lassen. Versucht, sich finanziell abzusichern, dass er 14 Monate auf Tour auch tatsächlich überleben kann. Und irgendwann eines Tages im Frühwinter 2016 geht es los. Nur er fährt nicht zum Flughafen, sondern nach Wien, wo er wohnt, auf den Matzleinsdorfer Platz. Und dort nimmt er ein Schild in die Hand und darauf steht Südamerika. Schönen guten Tag, Jakob Horvath.
Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich hoffe, ich habe den Anfang dieser Reise richtig zusammengefasst. War es tatsächlich so?
Das war gut zusammengefasst. Es ging tatsächlich auch die Idee damit los, dass ein sehr guter Freund von mir mir eine Nachricht geschickt hat, eine Idee in meinem Kopf gezeichnet hat, skizziert hat, ein Abenteuer, mit dem ich gar nichts anfangen habe können am Anfang. Und er hat gesagt, wie wäre denn das, in einem Jahr um die Welt zu reisen, aber ohne zu fliegen? Und das ist mir völlig absurd erschienen am Anfang. Aber wie das halt so ist mit Ideen, es wird dann entweder wieder weniger und man lässt diese Idee auch schnell wieder los oder es entflammt etwas. Und ich habe gespürt, der Funke ist übergesprungen und ein paar Wochen später habe ich ihm dann zurückgeschrieben, habe gesagt, Martin, ich glaube, wir sollten das machen. Ich weiß zwar noch nicht wie, und ich habe gewaltige Angst
davor. Martin ist Norweger, ist dort politisch tätig, hat sie einen Teil dieser Reise begleitet, darüber wollen wir aber noch sprechen. Gestartet sind sie gemeinsam, wie ich schon gesagt habe, am Matzleinsdorfer Platz in Wien. Das klingt überhaupt nicht nach der großen, weiten Welt, vor allem wenn man den Matzleinsdorfer Platz kennt. Wie lange sind Sie mit dem Schild Südamerika denn da gestanden?
Ja, lang.
Hat man sie ernst genommen oder dachte man eher an eine versteckte Kamera?
Ich glaube, man hat uns nicht ernst genommen, vor allem zu Beginn nicht. Es hat geregnet, es war ein kalter Novembertag, wir waren voller Euphorie, unsere Rucksäcke gerade frisch gepackt und dieses Schild in der Hand. Und wir sind uns ja selber irgendwie auch ein bisschen witzig vorgekommen, weil, wer bleibt da stehen und wer nimmt uns ernst? Und tatsächlich sind wir dann einen Schritt nach dem anderen hinausgewandert, die Triesterstraße statt auswärts. Haben dann irgendwann begonnen, Leute persönlich anzusprechen auf den Tankstellen und sie zu fragen, ob sie vielleicht in unsere Richtung fahren, ob uns vielleicht jemand mitnehmen möchte. Haben dann relativ lustige Blicke auch geerntet, immer wieder von Misstrauen über Glückwünsche, über cool, was ihr da macht, bis hin zu steigt's ein, wir nehmen euch mit.
Ich habe diese Sendung genannt Lust am Kontrollverlust und Fortlaufen dieser Reise hat sich dann gezeigt, dass es nur funktionieren kann, wenn man die Kontrolle tatsächlich hergibt und auf eine größere Kraft vertraut, auch wenn das jetzt sehr esoterisch esoterisch klingen mag. Aber das ist etwas, was, glaube ich, für Sie und diese Reise ausschlaggebend war.
Ja, das war gerade zu Beginn, also mich dieser Aufgabe auch zu widmen und mich dieser Sache zu stellen, eine ganz, ganz große Herausforderung, weil ich ja gar nicht gewusst habe, was ich mir da einlasse. Ich bin noch nie bei Anhalter auch nur irgendwo hingereist, gerade einmal vom Dorffest nach Haus gestoppt und das nur einmal. Martin hatte da sehr viel mehr Erfahrung, was gut getan hat natürlich, da auch von ihm zu lernen. Aber es war dann trotzdem auch meine Aufgabe, mich einzulassen auf dieses Abenteuer, ohne eben zu wissen, was als nächstes passiert. Und gerade bei Anhalter Reisen weiß man halt nicht, was im nächsten
Speziell Moment. In unseren Breitengraden. Ich glaube, es gibt Länder, wo das gang und gäbe ist und sie nicht länger als 5 Minuten warten müssen, bis sie jemand mitnimmt. Aber ich bleibe beim Matzleinsdorfer Platz. Ich finde es einen wunderschönen Ort, um einfach eine Weltreise zu starten. Dieses Misstrauen, das man ihnen gegenüber bringt, das haben sie irgendwie gespürt, denn das ist doch Teil unserer Gesellschaft. Da steht jemand, der etwas von mir möchte und dann umgekehrt, das heißt immer so, nimm niemanden mit und fahr auch nicht mit jemandem mit. Also dieses Misstrauen haben Sie dann selber mal bei einem Trucker gespürt, wo Sie einfach aussteigen mussten, um the call of nature zu folgen und auf einmal denken Sie, jetzt ist mein ganzes Gepäck in dem Truck und was passiert, wenn der wegfährt?
Ich bin da wieder eingestiegen und er hat geduldig und mit breitem Lächeln auf mich gewartet, ein rumänischer Trucker, und ich war dann selbst überrascht, auch wie schnell eine Vertrauensbasis zwischen zwei fremden Menschen entstehen kann. Das ist eine dieser Dinge, die ich besonders geschätzt habe am per Anhalterreisen, weil man dann auf Tuchfühlung geht mit der Welt und mit den Menschen und sehr schnell eine Vertrauensbasis entsteht. Man kann ja gar nicht anders. Wenn die Tür zugeht, muss ich ihm vertrauen, dass er ja nichts Böses mit mir vorhat, und er mir, dass er ihn nicht rausschmeißt und mit seinem Auto wegfahre. Mhm. Dadurch entsteht sehr schnell auch sowas wie ein freundschaftliches Fundament auch. Und dieses Vertrauen in die Fremde, das war mir auch wichtig. Das ist dann irgendwie so auch zum Motto der Reise geworden, dieses Vertrauen zu entwickeln. Einerseits mir selbst zu vertrauen, und weil da waren viele Zweifel da. Kann ich denn das überhaupt? Bin ich in der Lage, sowas zu tun? Habe ich noch nie gemacht. Wer weiß, wie das wird. Aber auch fremden Menschen zu vertrauen und dem Leben an sich, dass halt alles irgendwie gut wird, beziehungsweise auch wenn es nicht gut wird, es irgendwie seinen Sinn hat. Und das hat mir schon einen unheimlichen Glauben zurückgegeben in die Menschheit insgesamt, weil genau diese Dinge, die kriegt man nämlich zu Hause nur ganz selten mit.
War das Trampen das Ausschlaggebende, oder war das eine Herausforderung, der Sie sich absichtlich stellen wollten, sagen, wir schaffen es ohne Bus, ohne Bahn, ohne Flugzeug? Und wie gesagt, Sie sind ja den ersten Teil der Reise, also bis in den Süden Europas, bis nach Portugal, sind Sie ja nur mit per Anhalter gefahren.
Also tatsächlich sind wir wirklich bis in die Karibik per Anhalter gereist, ja. Dann halt mit zwei Booten, die wir dann auch am Weg gesucht und dann irgendwie gefunden haben, Menschen, die uns mitgenommen haben, auch fremde Menschen, die wir nicht gekannt haben vorher. Tatsächlich glaube ich schon, dass das Reisen per Anhalter sehr, sehr viel Potenzial bereithält, um sich selbst besser kennenzulernen, aber natürlich auch sich abhängig zu machen, sich verwundbar zu machen von anderen Menschen. Dass das ein irrsinniges Potenzial bereitet, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist, so zu reisen. Es geht auch anders.
Aber war das eine Abmachung zwischen Ihnen und Martin, dass wir schaffen das auf diese Art und Weise? Ich habe über Stellen gelesen, wo Sie stundenlang an Kreisverkehren gestanden sind, wieder andere Plätze gesucht haben, dass man Sie denn endlich mitnehmen möge. Sie haben sich sogar aufgeteilt, damit, weil die Chance ist, von einzeln mitgenommen zu werden, ungleich höher ist. Und da hätte man doch einfach sagen können, okay, die nächsten 3-Tages-Etappen mit einem billigen Zugticket.
Ja, hätte man können. Nein, es war die Mission, die wir formuliert haben. Wir wollten dem Ganzen eine Stoßrichtung geben. Wir haben dann gesagt, naja, um die Welt in einem Jahr ohne Fliegen, das geht sich nicht wirklich aus. Also nicht, wenn man sich nicht einen ordentlichen Stress macht. Aber die Stoßrichtung der Reise per Anhalter nach Amerika, und dann schauen wir weiter. Ja. Ob nach Brasilien oder in die Karibik, das war offen, weil man weiß ja nicht, mit wem man mitsegeln kann und wo der dann hinfährt. Aber jedenfalls mal nach Amerika. Und ja, also das war schon dann, wir mussten dann ein, zweimal schummeln. Wir mussten einmal mit dem Taxi zu einer Autobahnraststätte fahren, vom Kreisverkehr nach 5 Stunden dort stehen. Zuerst war es nur lustig und wir haben getanzt, und nach 5 Stunden war es gar nicht mehr lustig und ich habe den Kreisverkehr nicht mehr sehen können. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt ein Taxi die 15 Kilometer bis zur Autobahnraststätte, um von dieser Raststätte weiterzukommen. Ja. Aber grundsätzlich war die Mission, nach Amerika zu hitchhiken, zu trampen, per Anhalter zu reisen.
Also wenn man per Anhalter nach Portugal kommt, ist mir klar, wie man per Anhalter, also da habe ich dieses Bild mit dem herausgestreckten Daumen, also nach Amerika kommt, das ist eine Erklärung mehr wert, und darüber wollen wir gleich sprechen. Sie können sich übrigens wie immer an unserer Sendung beteiligen. Wie überwinden Sie Ihre Ängste? Wie bewegen Sie sich aus Ihrer persönlichen Komfortzone heraus? 0800 22 69 79 ist unsere Telefonnummer hier ins Studio, und punkt1@orf.at unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie sich schriftlich beteiligen wollen. Love.
fades au revoir. My once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling light like we used to do. Guess you're right, you always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling light like we used to do.
Leonard Cohen, Traveling Light von seiner letzten LP You Want It Darker.
Und da
haben wir haben einen Volltreffer gelandet. Ja. Wir wussten das nicht, die Musikredaktion hat diese Nummer ausgesucht und das ist auf der Playlist von Jakob Horvath, der in 14 Monaten um die Welt gereist ist. Und Sie haben einen ganz starken Bezug zu dieser Nummer.
Ich habe sie sehr oft gehört, ja. Immer wieder mal im Shuffle-Mode. Also ich glaube, es sind über 400 Titel in dieser Playlist, dann waren am Ende der Reise drinnen und das war eines der ersten, die ich eingegeben habe. Ganz oft gehört, also kommen schöne Bilder hoch, wenn ich das höre.
Wir haben darüber gesprochen, dass Sie per Anhalter bis nach Südportugal gekommen sind, aber dann ist da so eine große Wasserfläche.
Der Atlantik.
Genau. Und wie haben Sie es dann geschafft, nach Amerika rüberzukommen? Per Anhalter klingt sehr einfach, aber wie fährt man per Boot, per Schiff, per Anhalter?
Es waren zwei Etappen tatsächlich, die eine von Südportugal auf die Kanarischen Inseln, die andere von Teneriffa in die Karibik. Und es sind zwei völlig unterschiedliche Geschichten eigentlich. Und die erste beginnt in Südportugal, als wir ein Boot gefunden haben, das in Norwegen von Hand gebaut worden ist. Das war ein Umweltprojekt, Sailing the Farm hat es geheißen. Mhm. 200 Freiwillige bauen ein Aluminiumschiff und der Kapitän war gerade am Weg auf die Kanarischen Inseln und hat noch zwei Crewmitglieder gesucht. Und wir haben über Facebook per Zufall das Boot gefunden, haben den angeschrieben, gefragt, dürfen wir mit?
War Crewmitglied, das heißt, Sie mussten auf dem Schiff auch arbeiten und sich sogar in den Dienst der Überfahrt stellen. Können Sie segeln?
Nein, gar nicht.
Wie geht das?
Man segelt mit. Also das war mit einer der Gründe, warum die Angst auch so groß war. Ich habe ja gar nicht gewusst, worauf ich mich einlasse. Also, ich war drei Tage in der kroatischen Adria und da haben wir die Segel nicht aufgespannt und der Skipper hat die ganze Arbeit gemacht.
Ja, aber der Kapitän hat das akzeptiert, also Crewmitglieder hat ihm in einer Notsituation nicht wirklich zur Hand gehen können?
Wir haben versucht, ihm das einigermaßen schmackhaft zu machen, indem wir gesagt haben, naja, wir sind lernwillig, wir haben zwei gesunde Hände, wir sind gern bereit, alles zu tun, was ansteht an Bord. Die Anleitung müsste dann er aber uns geben, weil wir wissen nicht so wirklich, wie das geht. Aber es hat funktioniert und diese erste Überfahrt habe ich eigentlich fast ein bisschen respektlos behandelt, muss ich sagen. Also ich habe mir gedacht, ja, es können 8 Tage jetzt auf die Kanarischen Inseln schon groß sein. Ja. Völlig unterschätzt. Ich war dann 4 Tage seekrank davon und habe mich selbst völlig am Boden meiner Kräfte gefunden. Also dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Ich wollte die Reise abbrechen.
Bereits bei der ersten Überfahrt von Portimao nach Teneriffa wollten Sie.
Ich war noch nicht mal einen Monat unterwegs und ich war dort so down auf diesem Boot, dass ich gesagt habe, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen habe, dann fliege ich nach Hause und verbringe Weihnachten zu Hause und dann werden wir schauen, wie es weitergeht, aber sicher nicht segel ich über den Atlantik. Also so weit war ich. Ja.
Was hat Sie dann umgestimmt?
Ein unglaublicher Schub an Energie am 4., 5. Tag auf diesem Boot. Ich habe gewusst, ich muss das jetzt aussitzen, weil ich habe ja nicht zurück können. Ich hätte mich gerne von der Mama abholen lassen oder von, ja, irgendwie zurückschwimmen geht halt auch schwer. Ich habe gewusst, ich muss das aussitzen. Und dann ist etwas sehr Spannendes passiert. Der Körper hat sich an die Wellenbewegungen gewöhnt, die Seekrankheit ist weniger geworden. Mhm. Und ich habe gemerkt, ist jetzt irgendwas passiert da jetzt? Nämlich so weit außerhalb meiner Komfortzone zu sein, so weit über die Grenze gesegelt zu sein und dann diese Kraft in mir zu spüren, diese unglaubliche Energie, das hat mich so neugierig gemacht darauf, was denn da noch alles möglich ist. Und dann habe ich gesagt, hey, jetzt erst recht möchte ich gerne über den Atlantik segeln, weil ich gerne wissen möchte, was auf der anderen Seite auf mich wartet.
Sie sind mit diesen Erfahrungen nämlich ja nicht allein. Auch der Herr Scheidt ist als Anhalter gereist. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich, wenn Sie jetzt die Geschichte von Jakob Horvath hören? Guten Tag, Herr Scheidt.
Ja, grüß Gott. Hallo.
Guten Tag.
Grüß Gott, Herr Scheidt.
Ja, ich höre Sie.
Ja, bitte. Ja, Sie sind als Mensch viel per Anhalter gereist und Sie hören jetzt die Geschichte von Jakob Horvath. Was löst das bei Ihnen aus?
Ja, das hat mich sehr berührt und an meine Jugend erinnert, weil nach der Schule bin ich genauso mit sehr wenig Geld durch Europa und auch schließlich bis nach Nordafrika gereist per Anhalter. Das war für mich so eine Initialzündung, nämlich ich musste und immer wieder flexibel sein, mich auf die Sachen einstellen, die da sind. Und man musste mit den Menschen in Kontakt treten und bereit sein für den Kontakt. Und da habe ich so viel gelernt, dass ich wirklich sagen kann, das hat auch für mein späteres und jetziges Leben noch immer eine Bedeutung, mich flexibel auf Situationen einzustellen. Und ich wurde beschenkt. Die Reise von Marokko nach Österreich zurück war wie ein Flug. Ich wurde zum Essen eingeladen. Ich habe Schlafplätze bekommen. Ich bin im Regen gestanden und mit einem Regenschirm. Das war mein einziger Schutz und es war so auch eine Selbsterfahrung, eine starke. So, ich bin mir selbst genug und ich bin gut geführt oder beschützt. Das war so eine fast schon spirituelle Erfahrung. Und mir ist es nachher unheimlich gut gegangen. Und ich habe das dann immer wieder gemacht. Das waren so meine Erfahrungen.
Woher kommen diese Ängste, Herr Horvath, dass da draußen so viel Gefahren lauern? Ist das eine, sag mal, österreichische Eigenart oder ist das etwas, was in uns schlummert und das man überwinden muss?
Ich glaube, das ist etwas, das jeden Tag in unsere Wohnzimmer transportiert wird. Ich bin selber Journalist, ich bin Teil eines Systems, das uns das Nachrichten auswählt, auf Basis von Konflikten oft, natürlich nicht immer, aber schon so ein bisschen das Gefährliche und das Schreckhafte in der Welt uns vermittelt. Und das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz von dem, was wirklich passiert, von dem, was wir Realität nennen. Und Herr Scheidt, danke fürs Teilen Ihrer Geschichte, das hat mich jetzt sehr berührt und ich finde auch, also diese spirituelle Erfahrung, dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen auch zu entwickeln, das ist etwas, das mich durch die ganze Reise auch begleitet hat. Da sprechen Sie mir aus der Seele. Und nehme ich dann zu erfahren, am eigenen Leib zu erfahren, dass es eben anders ist. Und dass, ja, es gibt schlimme Dinge da draußen, keine Frage. Aber es gibt auch ganz, ganz viel Positives und Wunderschönes. Und das zu erfahren, ist ein ganz großes Geschenk.
Die Geschichte hat sich dann weiterentwickelt. Von Teneriffa mussten Sie nach Gran Canaria, also auf eine Nachbarinsel der Kanarischen Inseln, weil dort ist so der Hotspot der Atlantiküberquerungen. Und es hat längere Zeit gedauert, bis Sie dann ein Schiff gefunden haben. Ich möchte dann gleich auf den Atlantik springen, weil Sie schreiben das in dem Buch, dass inmitten des Atlantiks sie etwas erlebt haben, dass egal wie stark sich unsere Welt heute im Jahr 2019, damals 2017 oder 2016 war das noch, verändert hat. Aber mitten am Atlantik ist es genauso, wie es war, als Christoph Kolumbus nach Amerika gefahren ist. Es hat sich dort nichts verändert. Die Sternenbilder sind dieselben. Mhm. Und ist das der einzige Ort auf dieser Welt, wo man die Welt tatsächlich noch so erlebt, wie sie immer war?
Es ist sicher nicht der einzige Ort, aber es ist ein unheimlich faszinierender Ort. Nämlich auch dieses Gefühl, sich der Natur so hinzugeben. Weil es kann ja alles passieren. Man weiß es halt auch nicht. Ich meine, ja, zwischen November und Mai, sagt man, gibt es keine starken Zyklone, das ist der Grund, warum in dieser Zeit die meisten rübersegeln. Aber das weiß man ja halt auch nicht. Garantie gibt es keine. Das heißt aber, sein Leben auch da irgendwie der Natur so anzuvertrauen, das hat mich der Natur sehr, sehr nahe gebracht. Und ich bin sehr demütig geworden. So auch meinen eigenen Platz in der Welt ein bisschen demütiger und dankbarer zu sehen. Kleiner geworden auch in dem Zusammenhang. Und ja, natürlich, da draußen am Meer, wenn 2.500 Kilometer oder 2.000 Kilometer in jede Richtung nichts ist außer Wasser und die Reichweite der Rettungshubschrauber längst überschritten ist, dann kann man eigentlich nur mehr vertrauen, weil alles andere macht dann wahnsinnig.
Sie haben sich mittlerweile von Ihrem Travel, also von Ihrem Partner Martin getrennt. Mhm. Er musste nach Hause aus beruflichen Gründen.
Ja, genau.
Und mit wem waren Sie da auf diesem Schiff unterwegs? Wie haben Sie da Anschluss gefunden?
Das war eine Crew, die ein Salzburger Kapitän zusammengestellt hat. Der hat das Boot, einen 13-Meter-Katamaran, für einen deutschen Rentner überstellt. Sein großer Traum war es, die Pension in der Karibik auf einem Boot zu verbringen. Auch er konnte übrigens nicht segeln, aber war sehr sympathisch.
Der Rentner, dem das Boot eigentlich gehört
genau,
hat.
Genau, richtig.
Und er hat jemanden angeheuert, der...
Also der ihm das Boot in die Karibik bringt. Und ja. Genau. Und durch Glück, muss man sagen, wurden wir, Martin und ich haben noch gemeinsam Boot gesucht in Las Palmas im Hafen, empfohlen an diesen Kapitän von einem österreichischen Paar, die wir kennengelernt haben bei unserer Bootssuche. Also das ist in Arbeit ausgeartet. Wir mussten 10 Tage immer wieder zu den Booten, wir haben über 100 Segler angesprochen, wir haben Lebensläufe geschrieben und ausgeteilt, die schwarzen Bretter voll genagelt mit Annoncen, da waren wir beileibe nicht die Einzigen, die das gemacht haben. Man glaubt, man tut da irgendwas Besonderes,
aber wenn
man
dorthin kommt. Sie haben sich einiger illegaler Marketing-Tricks bemächtigt.
Wir hatten Gin Tonic im Rucksack, wenn Sie das meinen.
Nein, irgendwo haben Sie groß Sex draufgeschrieben.
Ach so.
auf eine, wo Sie auf ein Schiff wollten, oder wie war das mit der Sexgeschichte?
Eine Annonce. Wir haben uns gedacht, wir können beide nicht segeln und dort suchen lauter erfahrene Segler und Skipper nach Booten. Das heißt, wenn wir in irgendeiner Art und Weise eine Chance haben wollen, dann müssen wir mit unserer Annonce irgendwie Aufmerksamkeit erregen. Mhm. Und wir haben dann als Überschrift groß draufgeschrieben, Sex, it's not what this is about, but it grabbed your attention. Und jetzt, wo wir Ihre Aufmerksamkeit haben und so weiter, dann haben wir halt erklärt, warum wir das alles machen, was wir tun und dass wir gerne mitwirken.
Ich möchte ganz kurz die Frau Fischer in die Sendung einladen. Frau Fischer, Sie sind nicht über den Atlantik gesegelt, aber Sie waren sehr wohl trampend unterwegs. Schönen guten Tag, Frau Fischer.
Ja, grüß Gott.
Hallo.
Naja, mein Name ist Magdalena Fischer. Ich bin schon ziemlich alt. Und als wir jung waren, also meine Freunde und Freundinnen und ich, wir sind praktisch notorisch Autostop gefahren. Es hat ja keiner Geld gehabt und wollte jeder überall hin. Also wir sind durch halb Europa, sind wir immer mit Autostop gefahren. Ich bin sogar in Wien, wenn es spät war und ich habe keinen gescheiten Anschluss gehabt, bin ich auch mit Autostop gefahren. Oder was ich in Korsika, da haben wir eine Fahrtengemeinschaft gebildet, die einen haben fürs Fortkommen gesorgt und wir haben gekocht und Lieder gesungen und so weiter. Also ich habe nur gute Erfahrungen und ich habe auch von den anderen kaum gehört, dass jemals irgendwas passiert sei. Leider sind diese Zeiten vorbei. Manchmal stehe ich bei einer Autobushaltestelle und denke, da ist gerade davon gefahren, oh, wie schön wäre es, wenn ich jetzt Auto stoppen könnte. In ganz seltenen Notfällen tue ich sogar noch. Und es ist noch immer noch nichts Böses passiert.
Ja. Darf ich Sie fragen, Frau Fischer, wie Sie dem begegnen?
Was denn? Wie
begegnen Ihnen die Menschen, wenn Sie jetzt per Anhalter reisen?
Sie reist naja, nicht, oder?
Sie haben gesagt, in seltenen Fällen.
Sehr selten, aber dann natürlich positiv. Ja. Entweder Sie fahren sowieso vorbei, dann weiß ich nicht, was Sie sich denken. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn Sie mich einsteigen lassen, sind Sie sehr nett. Mhm. Kein Problem. Und das Zweite, was ich sagen wollte, das ist mir aber noch viel wichtiger. Ich habe jetzt lange Zeit in diesem Flüchtlingsquartier in Leins gearbeitet, 3,5 Jahre, hunderte Flüchtlinge kennengelernt, mit vielen wirklich ganz eng zu tun gehabt. Ich war jeden Tag dort. Es war so viel Liebe, so viel Dankbarkeit, so viel Freude. Und für mich kein einziges bedrohliches Erlebnis die ganzen 3,5 Jahre. Nur Freundschaft. Und mit den vielen, also jetzt ist der Pavillon geschlossen, ich bleibe dran, ich habe noch weiterhin mit manchen Kontakt. Die sind erstens einmal nicht so fremd, wie man glaubt, keineswegs. Und zweitens, das bisschen was anderes ist interessant und charmant. Ich kann das nur empfehlen. Bitte geht auf die Leute zu. Man kann nur die Linie unterbrechen.
Frau Fischer, danke für Ihren Beitrag.
Wenn was passiert, danke.
Danke für Ihren Beitrag. Dankeschön. Das Fremde, Herr Horvath, ist natürlich für Sie ein Thema gewesen, dass Sie die gesamte Reise immer wieder begleitet hat und die Begegnung. Und wie sind Sie da mit Ihren eigenen Vorurteilen, die ja jeder Mensch irgendwo bewusst oder unbewusst hat, wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, ich habe mich immer wieder dabei ertappt, diese Vorurteile zu haben und zu stereotypisieren und die Menschen in einen Topf zu werfen. Ich glaube, es war auch so ein bisschen ein Abwehr- oder ein Schutzmechanismus fast. Wenn man so viel Fremde begegnet, weiß man ja vielleicht auch manchmal gar nicht, wie man damit umgehen soll. Mhm. Und die Stereotypisierung ist ein Werkzeug, auch wenn es unfair ist offen und gar nicht zutrifft. Und ich habe Erfahrungen gemacht im Amazonas-Regenwald auf einem Frachtboot. Ich habe mich noch nie so fremd gefühlt wie auf diesem Boot. Wir waren am Weg in die Hauptstadt des peruanischen Amazoniens, Iquitos, vier Tage, vier Nächte mit Tieren, mit Kühen, mit Schweinen. Die Menschen dort leben in diesen Dschungeldörfern und waren am Weg in die Stadt und haben mich angeschaut wie einen Außerirdischen. Ich glaube, die haben zum ersten Mal in ihrem Leben einen Weißen gesehen. Und dann fährt er sich mit dem Finger ins Auge und gibt seine Kontaktlinsen raus. Die haben gar nicht gewusst, was sie mit mir anfangen sollen. Und dann ist was Berührendes passiert. Ich habe mich zuerst zurückgezogen, weil ich keinen Anschluss, keinen Kontakt zu denen gefunden. Ich konnte das Eis nicht brechen. Die Angst auch von ihrer Seite war da. Und ein Lehrer hat dann mich angesprochen, der in einem dieser Dschungeldörfer unterrichtet. Der war am Weg zu seiner Familie, zu seinen Töchtern in die Hauptstadt, um die zu besuchen. Die studieren dort. Und ich habe dann gemerkt, da ist sein sehnlichster Wunsch, der ist 10 Tage unterwegs, um die Töchter zu besuchen, hin und zurück, völlig andere Realität als die meine. Aber da ist ein dem zugrunde liegender Wunsch nach Liebe, nach Wertschätzung, nach Anerkennung, dass es seiner Familie gut geht, dass sie ein gesundes Leben führen, einen lieben Mann kennenlernen, seine Töchter, das uns allen zugrunde liegt, das haben wir alle gemeinsam. Und wenn das unser kleinster gemeinsamer Nenner ist, ich glaube, dann ist das doch schon ziemlich groß.
My shoes went out with a pair of red high heels last night. My girlfriend just won't understand it. She thinks that I'm the one to blame, but that's not right. My shoes are in control, they planned it. Done this kind of thing before. They would not go out in the rain. It was not me who dragged that mud across the floor.
Traveling all alone. Genau das hat Journalist Jakob Horvath 14 Monate lang getan und ist um die Welt gereist mit einfachen Mitteln. Frau Baumfried hat angerufen unter 0800 22 69 79. Schönen guten Tag, Frau Baumfried. Sie haben auch einen Bezug zu unserem heutigen Thema.
Ja, guten Tag.
Grüß Gott.
Ja, ich habe einen Bezug. Ich bin die Mama von einem Reisenden. Und zwar heißt er auch Jakob. Mm. Berührt mich gerade sehr, Ihre Geschichte zu hören. Und der ist eine ähnliche Route wie Sie nach Südamerika. Also der ist zu Fuß von Österreich bis Portugal und hat sich dann auch mit dem Segelboot nach Gran Canaria aufgemacht und von dort über den Atlantik 20 Tage. Also es ist... Ja, sehr ähnlich. Und er befindet sich jetzt noch in Patagonien. Er ist das ganze Südamerika hinuntergetrampt, hat eine ganz liebe Frau kennengelernt, die auch unterwegs war, die jetzt so gemeinsam gereist sind. Und gestern, nach fast 3 Jahren, hat er mir eine Nachricht geschickt, dass er einen Flug gebucht hat und Anfang April nach Barcelona fliegen wird. Und ich kann nur als Mutter sagen, ich finde es total beachtenswert, wenn junge Menschen das machen. Und ich selber habe einfach, also ich war sehr dankbar, dass er mich so teilhaben hat lassen an seiner Reise und auch durch die Medien es möglich war, immer wieder mal mit ihm zu telefonieren und einfach zu sehen, wie das wirklich einfach funktioniert. Er ist nur mit einem Rucksack unterwegs. Genauso wie der Herr Horvath und er ist mit ganz wenig Mitteln durchgekommen und es ist so ermutigend und wirklich auch vertrauensbildend, wenn junge Menschen das machen und das dann auch teilen.
Frau Baumfried, glauben Sie, dass eine Weltreise heute etwas anderes ist, als es damals, also damals, das ist noch vor ein paar Jahrzehnten war, wo man ja wirklich abgeschieden war und heute aber in Kontakt sein kann über soziale Medien, über das Internet. Man ist eigentlich weit entfernt, aber doch immer daheim.
Genau. Ja. Irgendwo in meinem Herzen ist er sowieso. Aber es ist auch wunderbar, so teilhaben zu können.
Und wie war das bei Ihnen, Herr Horvath, dass Sie also in Kontakt mit Ihren Eltern und mit Ihrer Familie, war das Smartphone so quasi immer der Anker, den man hat, wenn man sich einsam fühlt? Oder haben Sie es bewusst versucht, auf die Seite zu schieben, sagen, ich bin jetzt weg und ich will gar nicht mich zu Hause verankern?
Na, es war schon sehr wertvoll und wichtig für mich auch, den Kontakt halten zu können zu Hause. Und es gab schon auch immer wieder Phasen, da habe ich dann einfach abgedreht und manchmal ging es auch gar nicht anders. Also im Amazonas, da ist nichts oder nur sehr wenig mit Internetverbindung. Ich habe versucht, den Kontakt zu halten, habe alle wahrscheinlich 2 bis 4 Wochen mal ein längeres Telefonat mit meiner Familie geführt, immer wieder mal mit Freunden. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie es früher war, wenn ohne diesen Möglichkeiten, aber ja, es ist natürlich...
Ja. Der Massentourismus, wenn Sie da so individuell unterwegs sind und immer in Berührung kommen dann mit Leuten, die anders reisen, hat das Ihre Art und Weise, die Sie sich jetzt für diese 14 Monate ausgesucht haben, hat das Ihren Blick auf den Massentourismus geändert?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Man läuft, glaube ich, auch schnell Gefahr, da irgendwie Wasser zu predigen und Wein zu trinken. Ich selbst freue mich über günstige Flüge zum Beispiel, auch vor allem jetzt, wo ich wieder hier bin, versuche allerdings weniger zu fliegen. Aber natürlich in Zeiten, wo man mit einem Flugzeug oder wo ein Flug von Südeuropa nach Nordeuropa günstiger ist als eine Zugfahrt von Wien nach Salzburg, kann jeder reisen. Einerseits gut, andererseits, wir wissen auch, extrem umweltschädlich und viele Destinationen leiden natürlich auch unter dem Massentourismus. Ich möchte mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, es ist so wie der eine reist, ist es gut, so wie der andere reist, ist es schlecht. Ich glaube, jeder macht seine eigenen Reisen und seine eigenen Erfahrungen. Was ich schon, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass ich früher sehr viel achtloser gereist bin und einfach versucht habe, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Das, die Möglichkeit bieten uns die Flugzeuge. Aber das, was dazwischen liegt, das übersehe ich ja. Und dadurch nehme ich mir ja auch irgendwo die Qualität einer langsamen und einer bewussten Reise. Jetzt ist mir klar, man muss da natürlich auch entsprechend Zeit haben, wenn ich nur 2 Wochen Urlaub habe, kann ich nicht eine Woche damit verbringen, von A nach B zu reisen. Oder vielleicht aber doch. Und ich glaube, das ist eine Frage der Einstellung und eine Frage des bewussten Reisens. Und ich glaube, da kann man schon sehr, sehr viel gewinnen, wenn ich sage, ich fliege vielleicht seltener, weniger und dafür nehme ich mir aber mehr Zeit dafür, auch das zu erkunden, was dazwischen liegt.
Sie haben von einer Achtlosigkeit gesprochen, also Achtlosigkeit jetzt auf einer anderen Ebene. Aber wenn Sie dann durch zum Beispiel Kolumbien gereist sind, man merkt halt dort auch einen anderen Umgang mit Umwelt und es wird einem die Problematik unserer Zivilisation mehr bewusst in diesen Ländern, oder?
Es war in der Wüste La Guajira im Norden Kolumbiens, wo ich doch sehr geschockt war am Anfang. Meine erste Reaktion war wirklich ein Schock und fast ein Verurteilen auch der Menschen, weil sie ihr Plastik einfach überall hinwerfen. Ja. Also man sieht richtig ein Meer an Plastik in der Wüste, die Kakteen spießen Müllsäcke auf. Und weit und breit lebt aber dort niemand. Und ich habe dann recht, irgendwann habe ich dann erkannt, es ist eigentlich ein fast arrogant eigentlich, so zu denken. Die Menschen dort haben nicht mal sauberes Trinkwasser. Da gehen die Kinder auf die Betteln auf diesen Sandstraßen, dass die Touristen in den Pickups ihnen frisches Wasser zum Trinken geben. Und Menschen, die Grundbedürfnisse nicht gedeckt haben, die scheren sich halt auch nicht um einen Umweltschutz. Aber wer bin denn ich, dass ich das jetzt verurteilen kann? Aber natürlich, diese Perspektiven zu bekommen, diese Erfahrungen zu machen, das ist schon irrsinnig wertvoll und rückt auch vieles in ein anderes Licht natürlich.
Die Reise um die Welt war in erster Linie auch eine Reise zu sich selbst. Sie sind Wege gegangen, waren die geplant, dass Sie sich zum Beispiel 3 Tage in einen Wald ohne Nahrung zurückziehen und dort 72 Stunden lang ausharren? War es geplant, dass Sie sich so intensiv mit Yoga auseinandersetzen, wie Sie es dann im Laufe der Reise getan haben?
Das war definitiv nicht geplant. Yoga und ich, wir hatten gar nichts miteinander am Hut vor dieser Reise. Im Gegenteil, ich habe das fast ein bisschen belächelt als Frauensport, zu soft für mich. Wurde ich schnell eines anderen belehrt. Also schnell ist übertrieben, aber im Laufe der Reise durch dieses sich einlassen auf neue Dinge, offen sein gegenüber auch Dingen, wo ich vorher Vorurteile gehabt habe. Zum Beispiel, Yoga ist ein ganz gutes Beispiel. Durch eine sehr tiefe Phase, einen mentalen und emotionalen Tiefpunkt eigentlich der Reise. In Kalifornien bin ich zum Yoga gekommen, mir irgendwie passiert und ich habe dann gemerkt, wie gut mir das eigentlich tut. Und naja, beendet habe ich die Reise mit einer Yogalehrerausbildung. Heute unterrichte ich Yoga in Wien und es beeinflusst mein Leben auf eine so positive Art und Weise, wie ich mir das nie hätte vorstellen können. Das war nicht planbar. Das hätte so nicht, wäre so nicht passiert, wenn ich diese Reise von vorne weg geplant hätte, weil dann hätte ich von vornherein gesagt, na, Yoga hat auf dieser Reise ganz sicher nichts zu suchen.
Wir sprechen heute hauptsächlich aufbauend auf Ihre Reise über die Lust am Kontrollverlust, über das Loslassen. Und die Reise muss nicht immer das primäre Ziel sein, um loszulassen. Frau Prinz, Sie selber, sind Sie Reisende oder sind Sie eher eine Sesshafte? Schönen guten Tag, Frau Prinz.
Guten Tag. Grüß Gott, Frau Prinz. Ich bin eine Sesshafte und ich habe eigene Erfahrung mit meiner Familie gemacht. Mein Mann als Lehrer hat Sommer sehr viel Zeit gehabt und hat lange Reisen als Entwicklungshilfe gemacht mit seinen Schülern und hat dort enorme Erfahrungen gemacht, die ihn sehr glücklich gemacht haben. Aber mich hätten sie nicht glücklich gemacht, wenn ich mir die Fotos angeschaut habe. Mein Sohn ist genauso sesshaft wie ich. Und meine Tochter ist eine Reisende. Und jetzt muss ich schon sagen, vielleicht ist es genetisch, was man den Kindern weitergibt, meine Tochter und mein Mann und mein Sohn und ich. Und ja, und das sind die Reisenden.
Aber haben Sie nicht manchmal das Gefühl, dass Sie ausbrechen wollen, dass Sie irgendetwas anderes erleben wollen, dass Sie vielleicht so die persönliche Komfortzone, über die wir schon gesprochen haben, verlassen wollen?
Ich habe schon einige, ich liebe Venedig, ich war 7-mal in Venedig, aber alles in der Nähe, kulturmäßig. Ich liebe diese Dinge, aber hauptsächlich in der Nähe, bin aber noch nie in meinem Leben geflogen und kann das ruhig in meiner Nähe haben. Es kann aber auch ein wunderschöner Waldspaziergang sein, der mich am Boden lässt und der mir alles gibt.
Mhm. Dankeschön, Frau Prinz. Und der Wald ist ja auch für Sie ein ganz wichtiges Sujet im Rahmen dieser Reise gewesen. Und vor allem haben Sie sich damals in den Wald in Spanien zurückgezogen. Das war jetzt, glaube ich, noch auf Teneriffa. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Wie nennt man das? So als eine Art Fasten.
Vision Quest, sagt man. Also eine Visionssuche ist ein altes Ritual von indigenen Völkern eigentlich. Ja. Also das haben sowohl Ureinwohner Amerikas praktiziert, als auch die Guanches, also die Indianer von Teneriffa. Da geht es darum, 3 Tage und 3 Nächte, kann auch länger sein, aber wir haben es 3 Tage, 3 Nächte gemacht, allein in den Wald zu gehen, ohne Essen, mit viel Wasser idealerweise, ein bisschen am warmen Quant und ja, ein Schlafsack war dabei und keine Ablenkungen, kein Buch, keine Musik, nichts. Was mich ablenkt davon, mit mir selbst zu sein. Und eigentlich war so mein Hintergrund gar nicht zu der Zeit noch, spirituelle Erfahrungen zu machen oder da wirklich eine Vision zu finden, sondern ich wollte wissen, ob ich es denn mit mir selbst aushalte. Mhm. 3 Tage und 3 Nächte in der Einsamkeit im Wald. Halte ich den Wald aus? Halte ich die Ängste aus? Halte ich mich selbst aus? Mein Ego, das mir auch immer wieder erklärt, sich im Kreis dreht, mir erklärt, was alles nicht geht, wer ich zu sein habe. Und das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung dort, weil ich mir da schon auf eine Art und Weise näher gekommen bin, die mich zuerst fast ein bisschen schockiert hat, geschreckt hat, auch durch diverse Träume und so weiter. Und mich dann aber sehr neugierig gemacht hat, auch auf die Einsamkeit, auch das Alleinesein. Und das hat sich im weiteren Verlauf der Reise dann fortgesetzt.
Journalist Jakob Horvath heute zu Gast in Punkt 1. In 14 Monaten ist er mit einfachen Mitteln um die Welt gereist. Sie sind auch in Regionen vorgestoßen, wo man beim ersten Hinhören sich denkt, da würde ich nicht so gerne hinreisen, wobei also Kolumbien, Medellin heute nicht mehr so gefährlich ist, wie es noch vor ein paar Jahrzehnten war. In Medellin haben Sie sogar dann eben diese Menschen kennengelernt, weil Sie jetzt in Amerika mehr Zeit hatten, sich auf die Menschen auch zu konzentrieren, während es wichtig war, mal per Anhalter nach Amerika zu kommen. Und welche Begegnungen waren da besonders nachhaltig?
Ja, wenn Sie Medellin ansprechen, also das war eine der gefährlichsten Städte der Welt oder es war die gefährlichste Stadt der Welt zu Zeiten Pablo Escobars und ist vor wenigen Jahren zur progressivsten Stadt der Welt gewählt worden, dient als Beispielregion für viele andere Städte in Südamerika, vor allem das öffentliche Transportnetz und so weiter. Und diesen Aufschwung, den spürt man dort ganz stark. Ich habe an meinem Geburtstag, witzigerweise, eine Begegnung gehabt mit Nicolas, hat er geheißen. Der hat mich über Couchsurfing eingeladen. Ich habe dort gepostet, ich bin in Medellin, würde gerne Einheimische kennenlernen. Er hat sich gemeldet, hat mich eingeladen und wir sind einen Abend lang durch sein Viertel gezogen, haben auf meinen Geburtstag angestoßen und er hat mir erzählt von seinem Leben und von ihm. Und er sitzt im Rollstuhl seit seiner Geburt und hat eine große Vision. Er möchte Medellin und Kolumbien zugänglich machen für Behinderte, also für Menschen mit körperlicher Behinderung.
Ja.
Und hat schon ein eigenes Reisebüro gegründet und er hat eine solche Lebensfreude versprüht. Man hat das Funkeln in seinen Augen gesehen, wenn er vom Leben spricht. Es hat mich so tief berührt. Einer, der im Rollstuhl sitzt, der solche Visionen verfolgt und anderen Menschen so viel Gutes tut. Das war eine der sicherlich berührendsten Begegnungen, die ich in Kolumbien machen
habe. Sie haben auch einen Amerikaner getroffen, der dort eine Spanischschule aufgemacht hat. Das war Kolumbien, soweit ich mich recht erinnere.
Auch Medellin.
Auch Medellin. Und da fiel der Satz, so viele Menschen haben Träume, aber fühlen sich in Jobs gefangen, die sie nicht glücklich machen. Das ist natürlich richtig, aber glauben Sie nicht, bei all dem, was Sie erleben konnten, erleben durften, dass Sie auch in einer eben privilegierten Situation sind und auch wenn Sie mit einfachen Mitteln durch diese Welt gereist sind, sie hatten trotzdem immer diesen Fallschirm, zurückkehren zu können, abbrechen zu können, bei ernsthafter Erkrankung mit dem nächsten Flieger nach Hause zu kommen und sich in ärztliche Behandlung zu geben. Das ist doch natürlich eine Spur leichter, da über die Welt zu berichten, als Menschen, die tatsächlich in diversen Systemen gefangen sind.
Ja, definitiv.
Ja.
Mit vollen Hosen ist gut stinken und ja, es ist extrem privilegiert, was ich da machen durfte und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, vor allem in einem Land leben zu dürfen, wo so etwas sehr viel leichter möglich ist. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben ihr ganzes Leben, ihr Land nicht verlassen. Das, worauf der Christian, also der, den Sie angesprochen haben, der ehemalige Hollywood-Produzent angespielt hat, der hat natürlich auch viel Geld verdient früher, ist dann ausgestiegen und hat seine Spanischschule gegründet, hatte es natürlich auch leichter. Und diesen Fallschirm zu haben, wie Sie sagen, dieses Sicherheitsnetz, das lässt einen schon natürlich sehr viel leichtfüßiger durch die Welt gehen. Ich glaube schon, dass es zu einem großen Teil, aber auch gerade in unseren Breiten eine Frage der Prioritätensetzung ist. Was ist mir denn wirklich wichtig? Das hat auch der Christian gemeint, viele Menschen fühlen sich in Jobs gefangen, die sie nicht glücklich machen. Die würden gerne sowas tun, machen es aber nicht, weil sie ganz viele Gründe finden, warum sie es nicht machen können oder wollen. Und ich glaube, da spielt das Wollen eine große Rolle. Wenn ich es wirklich will, ist sehr viel mehr möglich. Man kann sehr günstig reisen, noch viel günstiger, als ich das gemacht habe. Man kann unterwegs arbeiten, man kann Freiwilligenarbeit leisten gegen Kost und Logis, man kann bei Anhalter reisen, es gibt viele Möglichkeiten. Aber natürlich, wenn man zu Hause einen Job hat und Familie und Wohnung und Verbindlichkeiten, wird es natürlich schwieriger. Ich für meinen Teil meine Priorität war zu reisen, die Welt kennenzulernen, deswegen habe ich gespart, habe weniger Geld für andere Dinge ausgegeben.
Was hat es mit Ihnen gemacht? Wir müssen zum Abschluss kommen, so leid das mir tut, aber was hat es mit Ihnen gemacht? Sie sind jetzt zurückgekehrt, sind Sie resozialisierbar nach diesen 14 Monaten, die Sie auf diese Art und Weise durch die Welt gefahren sind?
Es war die Rückkunft teilweise sehr, sehr fordernd, auch in meinem Job wieder meinen Platz zu finden. Es hat mich teilweise ordentlich durchgerüttelt und ich habe diese Enge, ich habe gefühlt, irgendwie das Leben fühlt sich sehr eng an, so wieder zu Hause, phasenweise, nicht immer, es gab sehr schöne Momente natürlich auch, aber diese Freiheit, diese Unabhängigkeit, dieses in den Tag hineinleben, dieses aus dem Rucksack leben mit wenig, das hat mir auf einmal gefehlt. Und es gab schon Phasen, da habe ich mir gedacht, okay, ich will einfach nur wieder weg. Dann ist mir aber so mehr und mehr eingefallen, naja, was war denn meine Reise dann wert, wenn ich es nicht schaffe, diese Erfahrungen und das, was ich gelernt habe, auch zu Hause auf den Boden zu bringen. Und naja, ich habe dann die Tools, die ich gelernt habe, also Yoga zum Beispiel, meditieren, dieses mehr nach innen schauen, meine eigenen Fehler, meine Schwächen mehr und mehr zu akzeptieren, das hat mir irrsinnig geholfen, auch mehr Verständnis zu entwickeln für andere Menschen, mehr Mitgefühl. Das hilft mir bis heute. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Art und Weise, aufs Leben zu blicken, ganz generell. Und wenn ich die Fehler bei mir selbst akzeptieren kann, dann kann ich sie auch bei anderen Menschen leichter akzeptieren. Das trägt einfach insgesamt zu sehr viel mehr Harmonie und Liebe.
Wenn Sie mehr über diese Reise von Jakob Horvath lesen wollen, weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Der Grund, noch ganz eine kurze, schnelle Antwort, der Grund, dieses Buch zu schreiben, weil Sie Ihre Eindrücke festhalten wollten oder Leuten auch tatsächlich etwas mitgeben wollten, diesen Schritt zu wagen, aus dieser Komfortzone selber rauszugehen?
Zweiteres, klar, einerseits Geschichten und Abenteuer zu teilen, aber vor allem mein Vertrauen ins Leben, mein Vertrauen in die Welt zu teilen und auch so diesen Glauben an das Potenzial, das in jedem Einzelnen von uns steckt.
Danke, Jakob Horvath.
Danke auch.
Morgen in Punkt 1. Welche konkreten Maßnahmen könnten Politik und Wirtschaft setzen, um auf den Klimawandel zu reagieren? Brauchen wir einen Green New Deal oder ist das naiv gedacht und schadet der Wirtschaft? Im Gespräch mit Philipp Blom debattieren Helga Kromp-Kolb von der Wiener Universität für Bodenkultur und Dieter Drechsel von der Industriellen Vereinigung für das Für und Wider einer radikalen grünen Transformation. Für das Team heute verabschieden sich an der Technik Karl Sackmeister, am Telefon Elif Yalcintepe und die Regie hatte Xaver Forthuber inne. Am Mikrofon wünscht Ihnen Oliver Bayer noch einen schönen Tag.